ARD.
Sie kennen meine Position. Ich möchte, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dafür nutzen. Ich sehe keine bessere Option als genau die. Mein Eindruck ist, dass wir zu einem Ergebnis kommen können. Ich verstehe die Bedenken, die es bei einigen Mitgliedstaaten gibt, vor allen Dingen bei der belgischen Regierung. Aber ich hoffe, dass wir sie gemeinsam ausräumen können.
Bundeskanzler Merz bei seiner Ankunft auf dem EU-Gipfel in Brüssel.
Wie groß sind die Risiken dieser grundlegenden Finanzentscheidung? Das ist das Thema dieser Ausgabe.
Wir hören die Meinung eines Völkerrechtlers und eines Politikers.
Und schauen auch auf die Auswirkungen an den Finanzmärkten. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 18. Dezember um 16 Uhr. Ja, worüber so lange diskutiert wurde, das soll heute entschieden werden. Tastet die Europäische Union eingefrorenes russisches Vermögen an, um der Ukraine das Weiterkämpfen zu ermöglichen? Genau darüber wird derzeit in Brüssel verhandelt, auf dem letzten EU-Gipfel in diesem Jahr. Gerechnet wird mit einer langen Nacht. Niemand verlässt den Tisch, bevor es ein Ergebnis gibt. Das hat die EU-Außenbeauftragte Kallas gesagt. Thorsten, erklär doch noch mal kurz, was genau geplant ist.
Ja, also die EU-Kommission hat eine Idee entwickelt, die sie für wasserdicht hält. Kurz gesagt, ein Teil des russischen Vermögens beim Finanzdienstleister Euroclear in Belgien. Im Gespräch sind 140 Milliarden Euro. Die werden auf Konten der EU-Kommission umgebucht. Und Euroclear erhält im Gegenzug Garantien der EU-Staaten. Also das Vermögen wird nicht beschlagnahmt, es bleibt Eigentum Russlands. Die EU-Kommission kann das Geld dann der Ukraine zur Finanzierung ihres Krieges oder für den Staatshaushalt zur Verfügung stellen. Und Russland soll nach Kriegsende Reparationen zahlen für die Schäden, die es in der Ukraine verursacht hat. Davon geht die EU jetzt einfach mal aus. Und mit diesem Geld sollen dann die Euroclear-Konten wieder gefüllt werden.
Ja, Pro und Contra dieser Reparationsdarlehen haben wir hier im Podcast schon öfter abgebildet. Heute wollen wir uns noch mal näher mit den Risiken einer solchen Entscheidung befassen.
Da geht es im Wesentlichen um drei Punkte. Zum einen um die Frage, ist das nicht rechtswidrig, was die EU macht? Sind diese Gelder nicht durch internationale Abkommen geschützt? Und dazu hören wir die Meinung eines Experten, Philipp Kehl. Er ist Völker- und Europarechtler von der Bucerius Law School in Hamburg. Und er wurde heute früh im RBB dazu gefragt. Hier seine Meinung.
Auf völkerrechtlicher Ebene, da wird es dann etwas kritischer und auch, da ist auch die Rechtslage sehr umstritten und sehr unklar. Grundsätzlich gilt, ausländische Staatsvermögen genießt den Schutz der sogenannten Staatenimmunität. Darüber hinaus gibt es sogenannte Investitionsschutzverträge, die auch diverse EU-Mitgliedstaaten, im Übrigen auch Belgien, mit Russland geschlossen haben, die ausländische Investitionen in den jeweiligen Ländern vor gewissen Maßnahmen völkerrechtlich schützen. Man könnte aber, da Russland ja im Rahmen des Ukraine-Krieges schwerwiegende Völkerrechtsbrüche begangen hat und begeht, eine solche Maßnahme dann auf das Recht der sogenannten Gegenmaßnahmen stützen. Das ist im Grunde ein Institut, das es Staaten ermöglicht, wenn andere Staaten das Völkerrecht brechen, darauf selbst mit eigenen Völkerrechtsverstößen zu antworten, zumindest in begrenztem Rahmen. Und alternativ stünde auch das Recht auf kollektive Selbstverteidigung zur Verfügung, weil die Ukraine Opfer eines Angriffskrieges durch Russland wird.
Völkerrechtler geben also, wenn man Herrn Kehl folgt, keine klare Antwort auf die Frage, welche Aspekte sollten die Staats- und Regierungschefs denn noch bedenken?
Ja, die zweite Seite sind die Risiken in der Finanzwirtschaft. Dazu ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass wir uns nochmal erklären lassen, wer Euroclear genau ist. Denn dort, bei diesem belgischen Institut, lagert der Großteil des Vermögens, das der russischen Zentralbank gehört und von der EU eingefroren worden ist, auf das Russland also im Moment nicht zugreifen kann. Die ARD-Börsenexpertin Bettina Seidel gibt Einblicke in diese für die meisten wohl unbekannte Seite Brüssels.
Es klingt eher nach Einkaufsstraße als nach Weltpolitik, der Boulevard du Roi Albert II in Brüssel. Doch genau hier sitzt Euroclear, ein Finanzinstitut mit plötzlich ganz enormer geopolitischer Bedeutung. Hier lagern rund 185 Milliarden Euro der russischen Zentralbank, eingefroren von Seiten der EU im Zuge der Sanktionen gegen Russland. Russland spricht von Enteignung und hat Euroclear in Moskau verklagt. Die EU hält dagegen die Klage für unbegründet. Aber was genau ist Euroclear? Euroclear ist ein sogenannter zentraler Vermögensverwahrer. Notenbanken lagern ihre Reserven dort. Große Investoren und Banken nutzen das Institut als Abrechnungssystem. Euroclear sorgt dafür, dass Wertpapiergeschäfte sicher und korrekt zwischen Banken abgewickelt werden. Bankenprofessor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance vergleicht Euroclear mit einem Grundbuch.
Wenn ich eine Wohnung kaufe, dann muss ich auf der einen Seite das Geld bezahlen und auf der anderen Seite werde ich aber als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Und dann erst danach kann ich mit der Wohnung machen, was ich will. Und so ähnlich ist das mit diesen zentralen Verwahrstellen auch. Dort liegen die Wertpapiere und die zentralen Verwahrstellen passen darauf auf, dass man immer weiß, wem die gehören.
Euroclear gilt als sicher. Das Institut wird stark reguliert und überwacht. Mehrere nationale und europäische Aufsichtsbehörden haben ein Auge darauf. Die aktuelle Debatte dreht sich aber momentan gar nicht um die IT-Sicherheit, sondern um die politischen Risiken, die heute von Europa ausgehen. Und die Entscheidung der EU, russisches Vermögen bei Euroclear zu beschlagnahmen, sei ein schwerer Eingriff, sagt Bankenprofessor Grote.
Da fragen sich schon weltweit andere Zentralbanken, ob sie es auch treffen kann. Ja, und man schaut sich, glaube ich, jetzt weltweit schon nach Alternativen um. Kurzfristig geht das schlecht, aber langfristig kann man schon davon ausgehen, dass sie dann lieber eher vielleicht chinesische oder indische Wertpapiere kaufen, statt weiter europäische Anleihen.
Eine Entscheidung also mit Tragweite. Klaus Nieding sieht es als klaren Stresstest für das Vertrauen in den Standort Europa.
Wenn dieser Fall jetzt als Präzedenzfall durchgehen würde, dann hätte man die Büchse der Pandora geöffnet, jedenfalls aus Sicht des Marktes. Und man müsste als Notenbank oder als anderer Marktteilnehmer immer damit rechnen, dass möglicherweise in Zukunft Ähnliches passiert. Das ist nicht ganz ohne.
Für den Finanzplatz Europa steht also viel auf dem Spiel.
Also es kann gut gehen, muss aber nicht, würde ich mal sagen. Du hast aber noch von einem dritten Risiko gesprochen, Thorsten.
Ja, und das betrifft die politische Ebene. Stellvertretend für diese Sichtweise ist ein Interview mit dem Vorsitzenden des BSW, Fabio Di Masi. Er hat sich heute früh im Programm bei den Kollegen vom SWR geäußert. Hören wir mal rein.
Es gibt die sogenannte Staatenimmunität, die das nicht vorsieht. Es gibt also internationale Verträge, denn wir haben ja häufig völkerrechtswidrige Kriege, denken Sie auch an den Irakkrieg der Vereinigten Staaten, wo man gar nicht durchsetzen kann gegen das Land, das militärisch die Oberhand hat, dass hinterher zum Beispiel Reparationen gezahlt werden. Und selbstverständlich wünsche ich mir, dass Russland sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt. Aber so wie die militärische Lage derzeit ist, ist es eben eher absehbar, dass Russland nicht bereit sein wird, Reparationen zu zahlen, dass Russland eben einige seiner militärischen Ziele erreichen wird. Und dann wird am Ende eben Deutschland, die Europäische Union, wird haften für diese Kredite, die wir nun der Ukraine auf die Schultern packen, mit dem Ziel, dass sie nochmal weitere Waffen kauft. Und die Ukraine wird diese Kredite absehbar nicht bedienen können. Das Land ist völlig zerstört und wird unter dieser Last eben dann einknicken. Und am Ende kommt das zu uns zurück. Wir vertreiben damit auch andere Staatsfonds aus Europa, weil wir eben kein sicherer Finanzplatz mehr sind.
Im weiteren Verlauf wurde Di Masi dann auch gefragt, was denn passieren würde, wenn die Ukraine nicht weiterkämpft oder weiterkämpfen kann. Und dazu sagt er, der einzige Weg ist eine Verhandlungslösung mit weitgehenden Zugeständnissen an Moskau.
Und ich denke, wir haben Ursachen für diesen Konflikt. Die Frage der NATO-Mitgliedschaft zählt dazu. Jetzt ist Russland natürlich in der Vorderhand. Und je länger der Krieg dauert, desto mehr muss er Russland auch rechtfertigen, dass es diesen Krieg geführt hat vor der eigenen Bevölkerung und will natürlich immer mehr sehen an zum Beispiel Territorialgewinnen. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, die US-Regierung derzeit versucht, die Kontrahenten an den Tisch zu bringen, Druck aufzubauen, aber eben auch eine Lösung zu finden, die sich leider an den militärischen Realitäten orientiert.
Gut, jetzt haben wir also die Kritiker gehört. Was spricht denn aber für die Nutzung der eingefrorenen Gelder?
Ja, ganz einfach, dass die Ukraine ohne ausländische Hilfe den Krieg nicht weiterführen kann. Jedenfalls nicht in einem Maße, das auch Erfolg verspricht. Bisher haben die USA noch stark geholfen. Die Gelder, die noch unter Präsident Biden genehmigt worden sind, werden aber nächstes Jahr nicht mehr fließen. Und dann, so Friedrich Merz und die meisten anderen EU-Staats- und Regierungschefs, dann muss und will Europa einspringen, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Denn das wiederum hätte unabsehbare Folgen für die Sicherheitsarchitektur hier auf unserem Kontinent.
Und wie sieht es denn auf dem Gipfel in Brüssel aus? Ist da schon was nach außen gedrungen?
Ja, unsere Korrespondentin dort ist Katrin Schmidt und sie wurde am Mittag von meinem Kollegen Tim Krohn auf NDR Info gefragt, wie Merz und Co. denn die Kritiker zu einem Ja überreden wollen oder ob sie sie einfach überstimmen wollen.
Gibt in dieser Sache jetzt mal Bedenkenträger der einen Art und der anderen Art. Die einen kann man überstimmen, ja. Also Ungarn und Slowakei, die würden sowieso sagen, wir machen da nicht mit, weil sie alles im Prinzip nicht mitmachen, was in diese Richtung geht. Viktor Orban hat hier zu Anfang gesagt, also das wird den Krieg nur verlängern, jeder Euro. Insofern ist er nicht dabei. Das ist natürlich auch die Russlandnähe, die daraus spricht. Insofern, das wird einfach mal so zur Kenntnis genommen. Dann gibt es andere Bedenkenträger, Italien, Malta, Zypern, die so ein bisschen überlegen, ist das rechtliche Risiko zu groß? Da versucht man vor allem die italienische Regierungschefin Meloni jetzt umzustimmen. Die soll an Bord. Und dann gibt es natürlich die Belgier. Und die könnte man zwar rechnerisch überstimmen mit dieser Mehrheitsentscheidung. Das ist aber politisch nicht denkbar. Das kann man nicht machen. Das will auch keiner. Bart De Wever, der belgische Premierminister, ist also die Schlüsselfigur heute. Der wird bearbeitet in dem Sinne, dass man ihm wirklich Brücken bauen will, dass er dazu Ja sagen kann. Und was wir von ihm hören, ist im Prinzip auch ein schönes Zitat. Er sagt, geben Sie mir einen Fallschirm und wir springen alle zusammen. Wir brauchen aber Vertrauen in diesen Fallschirm und dann sollte das Ding kein Problem sein.
Und jetzt kommt noch eine Eilmeldung gerade der deutschen Presseagentur. Bundeskanzler Merz hat auf dem EU-Gipfel gesagt, dass auch russisches Vermögen, das in Deutschland eingefroren ist, für die Unterstützung der Ukraine genutzt werden soll. Also so will er die Neinsager wohl auch auf seine Seite ziehen.
Ja, und ob er damit Erfolg hatte, welcher Seite sich dann durchgesetzt hat, das werden wir vermutlich morgen früh wissen. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse und hört morgen ruhig wieder rein.